Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Heute mit Nina Bust-Bartels. Schön, dass ihr dabei seid. Wer sitzt eigentlich für uns im Bundestag? Überwiegend Männer, fast alle weiß. Nur 6% sind ArbeiterInnen. Wir fragen uns heute im Hörsaal, macht das für die Entscheidungen, die die Abgeordneten treffen, einen Unterschied, was sie für einen Hintergrund haben?
Der Bundestag ist weder in seiner Zusammensetzung noch in den dort vertretenen Anschauungen ein Spiegelbild der Gesellschaft. Gruppen, die über mehr Ressourcen verfügen, sind überproportional anwesend, aber ihre Präferenzen werden auch überproportional umgesetzt. Das heißt, im Umkehrschluss, politische Entscheidungen des Bundestages sind zulasten unterer Berufsgruppen und ärmerer Schichten verzerrt, zulasten dieser Gruppen verzerrt. Und die Präferenzen der Bessergestellten werden deutlich häufiger umgesetzt. Es gibt also einen Zusammenhang, so legen diese Zahlen nahe, zwischen der Frage, wer ist im Parlament und was wird dort entschieden. Und die, die nicht anwesend sind, können weniger stark hoffen, dass ihre Präferenzen umgesetzt werden, als diejenigen, die überproportional vertreten sind.
Unser Redner heute im Hörsaal ist Armin Schäfer. Er ist Politikwissenschaftler an der Uni Mainz und er befasst sich in seiner Forschung mit dem Zusammenhang von sozialer und politischer Ungleichheit und mit Repräsentation. In seinem Vortrag erklärt er, warum es einen Unterschied macht, wer die Menschen sind, die für uns im Bundestag sitzen. Und zwar nicht nur, welcher Partei sie angehören, sondern auch, was sie für einen Hintergrund haben. Also vertreten Männer stärker die Interessen von Männern als die von Frauen und Gutverdienende stärker die Interessen von Gutverdienenden als die von Arbeitern und so weiter. Sein Vortrag heißt Vertreter des ganzen Volkes über Repräsentativität und Repräsentation. Und er hat ihn am 17. April an der Freien Universität Berlin gehalten und zwar im Rahmen der Reihe It's Representation Stupid, das Gleichheitsversprechen in modernen politischen Demokratien.
Guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und zu Ihnen zu sprechen. Und der Titel wurde schon genannt, Vertreter des ganzen Volkes über Repräsentativität und Repräsentation. Wie ich auf den Titel komme, werden Sie gleich sehen. Ich möchte nämlich mit einem Zitat beginnen. Zu Beginn jeder Legislaturperiode eröffnet der Alterspräsident oder die Alterspräsidentin den Bundestag und hält eine Rede. Und beim letzten Mal war es der damals noch lebende Wolfgang Schäuble. Und in seiner Rede hat er sich mit Repräsentation auseinandergesetzt. Was bedeutet eigentlich Repräsentation? Und ich sehe Kopfnicken in der ersten Reihe. Also ich hatte mir die Rede angehört und habe mich ein wenig bewundert über manche Formulierungen. Und damit werde ich mich heute Abend auseinandersetzen. Ich lese jetzt einmal das Zitat vor. Also Wolfgang Schäuble. Wir alle repräsentieren als Abgeordnete das Volk. Wir vertreten die legitimen Interessen unserer Wähler und Parteien, aber wir haben auch immer das Gemeinwohl im Blick zu behalten. Verwechseln wir Repräsentation deshalb nicht mit Repräsentativität. Jeder einzelne von uns bildet nicht einfach einen Teil des Volkes ab. Artikel 38 Grundgesetz ist eindeutig. Abgeordnete sind Vertreter des ganzen Volkes. Und er sagt dann weiter, wer Repräsentation mit Repräsentativität gleichsetzt, wird eine Fülle eklatanter Abweichungen finden. In beruflicher, in regionaler, in kultureller und religiöser Hinsicht. Und er leistet dem irrigen Verständnis Vorschub, dass gesellschaftliche Gruppen nur durch ihre eigenen Angehörigen vertreten werden könnten. Soweit Wolfgang Schäuble. Und erstmal klingt das alles ja ziemlich plausibel, ja, wenn man sich vorstellt, Repräsentativität irgendwie in dem Sinne, dass der Bundestag oder Parlamente allgemein ein ganz exaktes Miniaturabbild der Gesellschaft sein sollen, in jeder Verzweigung, in jeder Einzelheit, dann wird es wahrscheinlich nie gelingen. Wenn Repräsentation davon abhängt, dass man dieses exakte Abbild hat, dann ist es schwierig. Gleichzeitig schießt er aus meiner Sicht übers Ziel hinaus, weil wenn wir uns das Gegenteil vorstellen, sehen wir auch, dass es Probleme machen könnte. Ich glaube, die allermeisten Menschen akzeptieren, dass beispielsweise ein Parlament, das nur aus Männern zusammengesetzt wäre, vielleicht nicht das ganze Volk vertreten wird. Ein Parlament nur aus Westdeutschen, nicht ganz die ganze Bevölkerung. Ein Parlament nur aus Menschen über 70, vielleicht auch nicht. Und ein Parlament, das nur aus Beamtinnen und Beamten besteht, wäre vielleicht auch nicht so repräsentativ für die gesamte Bevölkerung. Also wenn wir diese Extreme nehmen, exaktes Miniaturabbild und sozusagen eine völligste Verzerrung gegenüber der Bevölkerung, dann wird deutlich, dass wahrscheinlich Repräsentation und Repräsentativität irgendwie zusammenhängen und irgendwo in der Mitte liegt vielleicht die Wahrheit. Es ist wohl nicht völlig irrelevant, wer die Menschen sind, die für uns entscheiden, die im Parlament sitzen, für die Frage, was da überhaupt erst diskutiert wird, wie es diskutiert wird und was entschieden wird. Und in diesem Spannungsfeld zwischen Repräsentativität und Repräsentation bewege ich mich heute. Mit diesem Spannungsfeld möchte ich mich auseinandersetzen und eben genau der Frage nachgehen, ist es denn eigentlich wichtig, wer die Abgeordneten sind? Und ich möchte das in 4 Schritten tun. Ich beginne erstmal mit dem Konzept von Repräsentation und dem Verhältnis zu politischer Gleichheit. Ich habe einen zweiten Abschnitt zu deskriptiver Repräsentation. Was das genau heißt, wird noch klarer werden. Aber erstmal geht es um die Frage, wer sind eigentlich die Abgeordneten? Ganz empirisch, wenn wir hingucken, wie setzt sich der Bundestag zusammen? Drittens, Responsivität. Wessen Präferenzen werden repräsentiert in den Entscheidungen, die im Parlament getroffen werden? Und da ich in diesen beiden Teilen Probleme aufzeige, komme ich am Schluss zu der Frage, ja, was sollen wir denn jetzt eigentlich tun? Gibt es Antworten auf Repräsentationsdefizite, die wir empirisch feststellen können? Also erstmal im ersten Schritt, was bedeutet Repräsentation? Was bedeutet es zu repräsentieren? Und es gibt so ein Buch, das noch immer hochrelevant ist und eigentlich in allen Aufsätzen zum Thema zitiert wird, von Hannah Pitkin mit dem Titel The Concept of Representation, 1967 erschienen, aber bis heute eine enorme Wirkung, wird breit gelesen und weiter verwendet. Und sie fängt ganz grundlegend an, was bedeutet das Wort eigentlich? Was bedeutet repräsentieren eigentlich, wenn wir das Wort uns anschauen, von dem Ursprung her? Und sie sagt dann, repräsentieren bedeutet, etwas wieder gegenwärtig zu machen, was nicht anwesend ist. Also so ein bisschen paradoxe Formulierung, etwas ist nicht da, soll aber durch die Repräsentation dargestellt werden. Und wenn wir beispielsweise mal an Kunst denken, um uns das vor Augen zu führen, wenn wir an bestimmte Gemälde denken, die eine vielleicht eine Szene darstellen, also ich hatte kurz überlegt, ob ich das letzte Abendmahl mitbringen will, aber habe ich dann nicht gemacht. Aber die meisten von Ihnen haben vielleicht eine Idee, wie das aussieht. Auf jeden Fall sitzen da also die Jünger rund um Jesus am letzten Abendmahl und die Darstellung ist so, dass man sich irgendwie reinversetzen kann. Wir waren nicht dabei, es ist nicht hier, aber durch die Repräsentation dieser Szene können wir uns vorstellen, wie es da abgelaufen ist, jedenfalls ein Teil. Ja, also es wird was gegenwärtig gemacht, was nicht anwesend ist, aber es versetzt uns in die Lage, uns reinzuversetzen und vielleicht zu verstehen, wie so eine Situation war. Und was ähnlich ist, gilt, wenn wir an politische Repräsentation denken. Der Bundestag und die Abgeordneten des Bundestages und natürlich auch aus Landesparlamenten, die sollen etwas anwesend machen, was nicht da ist. Und was ist es, was nicht da ist? Naja, die Bevölkerung. Ja? Wir können nicht alle gleichzeitig anwesend sein und selbst die Geschicke in die Hand nehmen. Und selbst wenn es in Einzelfragen elektronisch möglich wäre, bei der Fülle an Entscheidungen, die getroffen werden, kann man sich schlicht nicht vorstellen in modernen Massendemokratien, dass jede einzelne Entscheidung, die zu treffen ist, von uns allen getroffen wird. Das heißt, wir wählen Menschen aus, die für uns diese Entscheidung treffen, die uns repräsentieren, die uns anwesend machen sollen, obwohl wir nicht da sind. Wir sitzen dort nicht. Ja, vielleicht auf den Zuschauerrängen, vielleicht vor dem Fernseher oder irgendwelchen anderen Geräten, aber wir sind nicht im Plenum. Ja. Und trotzdem soll Repräsentation bewirken, dass da für uns entschieden wird und dass wir als Bevölkerung anwesend sind. Ja. Und das ist sozusagen die grundlegende Idee von Repräsentation. Wir haben schon ein sehr großes Parlament, aber es ist natürlich winzig klein, die Gruppe, die uns repräsentiert. Und das ist eine interessante Frage. Wie kann es denn gelingen, dass diese ganz kleine Gruppe uns repräsentiert? Weil erstmal gehen wir davon aus, dass in der Demokratie Regieren auch eine Form der Selbstregierung ist. Wir müssen uns wahrnehmen als Autorinnen und Autoren der Gesetze, denen wir unterliegen. Das darf nicht so sein in der Demokratie, dass wir das Gefühl haben, alles, was entschieden wird, wird über uns entschieden. Wir können nicht mitsprechen, es wird gegen unseren Willen entschieden. Sondern wir müssen mindestens mittelbar das Gefühl haben, daran beteiligt zu sein. Nicht bei jeder Einzelfrage. Wir müssen auch nicht immer einer Meinung sein. Wir müssen auch nicht jedes Gesetz gut finden. Aber wenn die Bevölkerung insgesamt das Gefühl verliert, dass das, was entschieden wird, hat gar nichts mehr mit dem Willen zu tun, den eine Mehrheit vielleicht hat, dann funktioniert Repräsentation nicht. Und im Gegensatz eben zur antiken Demokratie, wo tatsächlich man davon reden konnte, dass die Bevölkerung sich selbst regiert, in Klammern die Bevölkerung, das waren allerdings nur ungefähr 10% der Menschen, die dort wohnten, weil es waren nur wohlhabende Männer, die über sich selbst bestimmen durften. Aber immerhin, die durften sozusagen Ämter ausüben und Entscheidungen treffen. Und das ist nicht das, was wir in der repräsentativen Demokratie unter Selbstregierung verstehen, sondern eben die Delegation von Entscheidungen an eine Gruppe, unter der Androhung, dass wir diese Gruppe auch wieder abwählen. Also es ist sanktionsbewehrt. Wenn wir unzufrieden sind, wenn Repräsentation nicht gelingt, haben wir die Möglichkeit, bei der nächsten Wahl uns anders zu verhalten und die, die uns repräsentieren sollen, abzuwählen. Das heißt, in der repräsentativen Demokratie entscheidet eine relativ kleine Gruppe an der Stelle von uns und für uns. Und das ist ein schwieriges Konzept. Nicht nur theoretisch, sondern auch in der Praxis, dass es gelingen kann, dass diese kleine Gruppe wirklich das macht, über viele Entscheidungen hinweg, was ein großer Teil der Bevölkerung eben richtig findet. Und die Verknüpfung geschieht einerseits über Wahlen, habe ich eben schon gesagt. Und diese Wahlen sollen dazu führen, dass Parlamente und Regierung responsiv sind. Das ist der Begriff, den wir in der Politikwissenschaft verwenden, um zu sagen, die dürfen nicht einfach an der Bevölkerung dauerhaft vorbeiregieren, ja, sondern sie müssen antworten darauf, welche Präferenzen, welche Wünsche es in der Bevölkerung gibt. Ich wiederhole nochmal, das bedeutet nicht in jeder Einzelfrage und das bedeutet auch nicht, dass man immer montags guckt, was die neueste Umfrage hergibt und dann trifft man eine Entscheidung nach dem neuesten Umfragewert. Aber es muss eine dauerhafte Kommunikation, eine dauerhafte Verbindung geben zwischen denen, die repräsentiert werden und denjenigen, die repräsentieren. Und ich komme nochmal mit einem Zitat von Hannah Pitkin. Sie sagt, Representatives must not frustrate or resist the people's will without good reason or frustrate or resist it systematically or over a long period of time. Das drückt genau das aus, was ich schon gesagt habe. Also bei einzelnen Entscheidungen sind Abweichungen kein Problem. Aber wenn man jetzt sich vorstellt, es ist bei jeder einzelnen Entscheidung ganz weit weg von dem, was vielleicht eine Mehrheit möchte, dann funktioniert Repräsentation nicht. Und damit Repräsentation funktioniert, gibt es noch eine zweite wichtige Bedingung. Und das ist nämlich, dass die Bürgerinnen und Bürger als politisch Gleiche behandelt werden. Es kann in der Demokratie nicht so sein, dass eine Gruppe immer schon privilegiert behandelt wird, eine Gruppe immer Recht bekommt zulasten einer anderen. Und obwohl es wahnsinnig viele Ungleichheiten in unserer Gesellschaft gibt, beim Einkommen, bei den Bildungsabschlüssen, in ganz vieler Hinsicht, behandelt die Demokratie uns trotzdem erstmal als Gleiche. Keine Stimme in der Demokratie zielt per se mehr als die von anderen. Auch ein Professorentitel hilft nicht, dass man mehr Stimmen bekommt bei Wahlen. Und das ist auch richtig so. Genau das wäre die Erwartung in der Demokratie. Also wir müssen als Gleiche behandelt werden, damit Repräsentation funktioniert. Und politische Gleichheit ist auch ein umstrittenes Konzept. Könnte man eine eigene Vorlesungsreihe zu machen. Ja, ich will es heute aber kurz halten. Bedeutet erstmal oder bezieht sich auf das Ausmaß, in dem die Bürgerinnen bei Regierungsentscheidungen gleiches Mitspracherecht haben oder anders formuliert, eine gleiche Wahrscheinlichkeit, dass sie zumindest gehört werden. Nicht, dass meine Präferenzen immer umgesetzt werden, aber dass ich eine Chance habe, gehört zu werden mit dem, was mir wichtig ist. Und eines der Grundprinzipien, so Elman Werber, eines der Grundprinzipien in der Demokratie ist die gleiche Berücksichtigung der Präferenzen und Interessen aller Bürgerinnen. Wichtig ist dabei vielleicht nochmal zwei Formen von Gleichheit zu unterscheiden, weil die für Repräsentation ganz wichtig sind. Einerseits horizontale Gleichheit unter den Bürgerinnen und Bürgern. Das ist das, was man vielleicht mit One Person, One Vote ausdrücken könnte. Also wir haben alle die gleiche Stimme, den gleichen Einfluss bei der Auswahl derjenigen, die uns repräsentieren. Horizontale Gleichheit unter den Bürgerinnen und Bürgern. Aber vertikale Gleichheit, und darüber wird seltener nachgedacht, ist auch wichtig. Also politische Ämter müssen allen offenstehen. Und keine soziale Gruppe darf systematisch besseren Zugang zu Machtpositionen haben. Im Prinzip sollen alle die Chance haben, gewählt zu werden, auch entscheiden zu können. Und diese beiden Formen von Gleichheit sind Teil der Demokratie. Und vielleicht haben Sie jetzt schon kurz gezuckt bei der Formulierung zu vertikaler Gleichheit. Ja, muss allen offenstehen, alle müssen die gleiche Chance haben. Ich habe jetzt keine Umfrage mitgebracht, sonst könnte ich mir die Stimmung im Raum erheben, ob Sie glauben, das ist so. Aber darüber werden Sie jetzt noch eine ganze Menge hören. Ich komme zurück auf die Frage, wie kriegt man das hin, dass Repräsentation gelingt? Und eine Idee ist eben, dass man sagt, naja, das Parlament muss in gewisser Weise möglichst genau die Bevölkerung widerspiegeln. Und das kann unterschiedlich sein, das kann sich auf Ideen beziehen, das kann sich aber auch auf andere Merkmale beziehen. Das war der Einstieg von Repräsentativität und Repräsentation. Und Hannah Pitkin, wie ich jetzt schon zweimal erwähnt habe, war eben keine Anhängerin spiegelbildlicher oder deskriptiver Repräsentation. Also sie war keine Vertreterin, die gesagt hat, ein Parlament muss ein exaktes Abbild der Bevölkerung sein. Sie hat stattdessen vertreten, es ist wichtig, welche Positionen vertreten werden, welche Meinungen es im Parlament gibt und die müssen irgendwie repräsentativ sein für die Bevölkerung insgesamt. Das heißt, sie hat deskriptive Repräsentation eher zurückgewiesen. Und so ab den frühen 90ern spätestens kommt ein neuer Zweig der Literatur zur Repräsentationsforschung auf, der dieses Konzept von Hannah Pitkin ein bisschen in Frage stellt und sagt, naja, substanzielle Repräsentation, also was entschieden wird, ist vielleicht nicht unabhängig davon, wer entscheidet. Und das war eine feministisch inspirierte Literatur. Und diese Gruppe hat sich damit auseinandergesetzt, ist es denn wirklich so, dass es irrelevant ist, wer im Parlament sitzt? Und wenn Sie sich in die Zeit rückversetzen, und wir können uns Zahlen dazu angucken, in den 80er Jahren war das noch sehr verbreitet, dass 90% der Abgeordneten männlich waren, in ganz vielen Demokratien. Ja. Seitdem ist es etwas angestiegen, aber das war noch der Normalzustand. Und diese Gruppe von Autorinnen hat gefragt, naja, ist es wirklich irrelevant für das, was in diesem Parlament entschieden wird, dass die Frauen abwesend sind? Und ihr Gegenkonzept war eben eine Politik der Anwesenheit, dass Repräsentation auch davon abhängt, wer repräsentiert wird. Jetzt sind die aber nicht in die Falle getappt, sozusagen von Wolfgang Schäuble, und haben gedacht, naja, okay, also Repräsentativität bedeutet, wir müssen ganz, ganz, ganz statistisch exakt machen und nur dann funktioniert Repräsentation, sondern die haben gesagt, nein, nur bestimmte Gruppen sollten im Parlament vertreten sein, und zwar Gruppen, die Benachteiligung erfahren haben und immer noch erfahren. Ja? Und eine solche Gruppe waren aus ihrer Sicht damals, und sind sie vielleicht auch heute noch, Frauen. Wir können in verschiedener Hinsicht sagen, dass Frauen gesellschaftlich weiterhin benachteiligt werden. Und wenn das der Fall ist und politisch benachteiligt werden, dann gibt es erstmal gute Gründe anzunehmen, dass es gut wäre, wenn diese Gruppe im Parlament vertreten ist. Und ich glaube, man kann es dann ausweiten auf weitere Gruppen. Und inzwischen hat sich diese Literatur verästelt. Menschen mit Behinderung, Menschen mit Migrationsgeschichte. Also man könnte, glaube ich, relativ schnell eine Reihe von Gruppen nennen, wo man sagt, ja, da gibt es weiterhin anhaltende Benachteiligung und deswegen wäre es, glaube ich, gut, wenn die eine Stimme im Parlament hätten. Nicht nur jemand, der für sie redet, aber nicht der Gruppe entstammt, sondern Leute, die bestimmte Dinge selbst erlebt haben. Aber das gilt nicht für alle Gruppen. Ja? Also mittelalte Brillenträger mit ergrauten Haaren sind keine Gruppe, die einen Anspruch hätte auf Repräsentation. Ja? Also erstens sind sie ganz gut vertreten im Parlament und zweitens kann man nicht sagen, was die offensichtliche Benachteiligung ist. Ich ziehe es ins Lächerliche, weil es eben nicht ein uferloses Konzept ist. Ja? Man muss sich schon sehr intensiv damit auseinandersetzen, welche konkreten Formen der Benachteiligung gibt es, die rechtfertigen können, dass bestimmte Gruppen Anspruch auf Repräsentation haben. Und diese Autoren haben deswegen auch nicht von deskriptiver Repräsentation unbedingt gesprochen, sondern häufig von Gruppenrepräsentation, um deutlich zu machen, es geht nicht um alle, es geht nicht um Spiegelbild, sondern es geht um ausgewählte einzelne Gruppen. Und lange Zeit war Konsens in der Literatur, dass soziale Klassen, Berufsgruppen eigentlich nicht dazugehören. Nicht, weil es keine Ungleichheiten in dieser Hinsicht gibt, aber weil es in fast allen Parlamenten Parteien gibt, die die Arbeiterklasse vertreten haben, historisch oder immer noch vertreten. Und deswegen war das Argument, naja, es gibt eigentlich in der Form kein Repräsentationsdefizit, weil es gibt eigene Parteien, die genau für diese Gruppe stehen. Und erst seit ein paar Jahren gibt es sozusagen wieder Leute, die stärker darüber nachdenken, unter anderem auch Jane Mansbridge, die eben eine frühe Vordenkerin der Repräsentation von anderen benachteiligten Gruppen war, die auch dann einen Aufsatz geschrieben hat mit dem Titel Should Workers Represent Workers? Also sind wir inzwischen in einer Situation, wo möglicherweise Arbeiterinnen und Arbeiter auch ein Anrecht haben, besonders repräsentiert zu werden in Parlamenten. Das mag Ihnen erstmal überraschend vorkommen, aber wir gucken uns gleich ein paar Zahlen an, die das vielleicht plausibel machen. Ich komme nämlich zum zweiten Teil, zur Frage deskriptive Repräsentation. Also wer ist denn eigentlich jetzt in Parlamenten vertreten? Und ich hatte schon gesagt, es gibt so eine neue Literatur in der Politikwissenschaft, relativ stark an den USA orientiert, aber inzwischen auch in anderen Ländern, die sich intensiv mit ungleicher Repräsentation beschäftigt und insbesondere das Zusammenspiel von deskriptive Repräsentation, also wer ist in den Parlamenten, und substanzielle Repräsentation, was wird dort entschieden, untersucht. Und ich habe ein paar Bücher hier aufgeführt. Ich nenne jetzt nur mal das eine, Diploma Democracy von Bowens und Bille aus den Niederlanden. Und die beiden haben sich für eine ganze Reihe europäischer Länder angeguckt, über einen langen Zeitraum, wer sind eigentlich die Menschen, die ins Parlament kommen, welche Entscheidungen werden da getroffen, wie beeinflusst das Diskussionen, die dort geführt werden. Und ein Muster, das sie überall entdecken, ist, dass die Hochgebildeten sozusagen Überhand nehmen und ganz überproportional repräsentiert sind. Also Menschen mit Hochschulabschluss sind ganz überwiegend repräsentiert in den Parlamenten. Und deswegen reden die eben von Diploma-Democracy. Also auf Deutsch könnte man vielleicht sagen von sowas wie Diplomierten-Demokratie. Ja, in den Parlamenten sitzen lauter Leute, die diplomiert sind oder die heute einen Master haben. Ja, und gar nicht wenige haben Politikwissenschaft studiert, die dann in den Parlamenten auftauchen. Und wir können das wieder rückbinden an die Frage, ja, ist das ein Problem für Repräsentation, wenn die Gruppe, die dort sitzt, exklusiver wird? Wir schauen uns jetzt mal an, wie es im Deutschen Bundestag aussieht, aktuell. Und das Erste, was ich dabei habe, sind die Bildungsabschlüsse in den Fraktionen. Und das sind nur diejenigen gezählt, die tatsächlich ein Studium abgeschlossen haben. Und wenn wir uns das angucken, sehen wir sozusagen, dass 3 von 4 Abgeordneten bei der Linken, das ist hier noch als Ganze gerechnet, haben ein abgeschlossenes Studium. Und bei der Union sind wir schon bei 87% der Abgeordneten haben ein abgeschlossenes Studium. Warum betone ich das mit dem abgeschlossenen Studium so? Weil das Parlament im Moment relativ gesehen zur Vergangenheit jung ist. Es gibt nicht wenige Abgeordnete, die während ihres Studiums kandidiert haben und auch gewählt wurden. Wenn wir die dazu zählen, also wenn wir gucken, wer hat überhaupt mal sozusagen studiert, dann steigen die Zahlen auf irgendwas zwischen 85% und 90% in allen Fraktionen. Also der Anteil derjenigen, die die Uni besucht haben, ja, ist enorm hoch, nahe 90% in mehreren Fraktionen. Und natürlich erleben wir eine Bildungsexpansion. Viel mehr Menschen studieren als in der Vergangenheit. Aber ich glaube, der Anteil aller Personen, die studiert haben in der Bevölkerung, ist immer noch so ungefähr 20%. Aber 85% konservativ geschätzt der Abgeordneten hat ein abgeschlossenes Studium. Also eine große Diskrepanz zwischen Bevölkerung und Abgeordneten. Wie ist es bei Berufen? Man guckt sich einfach an, was haben die Menschen dann gemacht, bevor sie ins Parlament gekommen sind. Welche Berufe haben die ausgeführt? Und es gibt so ein Schema von einem Soziologen, Daniel Oesch aus der Schweiz. Der hat 16 Gruppen geschaffen und könnte jetzt sagen, ja, Soziologen haben immer so ein bisschen eigene Sprache. Aber auf jeden Fall kann man gucken, ne? Welche Hintergründe haben die? Und der größte Anteil sind Menschen, die in irgendwelchen Managementfunktionen waren. An ganz unterschiedlichen Stellen, also nicht nur in Unternehmen, sowas gibt es auch in Universitäten und an anderer Stelle, aber irgendwelche Leitungsfunktionen ausgeübt haben. Dann gibt es einen relativ großen Anteil von Menschen, die freie Berufe ausgeübt haben, die im Parlament sitzen, also Notarinnen, Ärzte, wenn sie selbstständig sind, Rechtsanwälte etc. Ja, auch eine relativ große Gruppe. Dann gibt es sogenannte soziokulturelle Expertinnen, das ist vielleicht sozusagen der schwierigste Begriff, aber das sind wir. Also das sind Leute, die in ihrem Beruf ständig mit Menschen arbeiten, aber einen relativ hohen Bildungsabschluss haben. Ja, das sind aber auch Lehrerinnen und Lehrer, Sozialarbeiterinnen, ja, also wenn sie studiert haben. Das ist die Gruppe. Die sind auch noch ganz gut repräsentiert und alle anderen Gruppen sind deutlich schlechter repräsentiert. Facharbeiterinnen oder Arbeiterinnen. Ja? Die sind nämlich in den meisten Fraktionen überhaupt nicht vorhanden oder sozusagen 5, 6 Leute. Ja? Und ich hatte vorhin schon gesagt, wir haben über 700 Abgeordnete, also die Gesamtanzahl derjenigen, die als Arbeiter im weiteren Sinne gezählt werden können, ist wirklich sehr, sehr gering. Also der Bundestag ist in Bildungshinsicht und in beruflicher Hinsicht nicht repräsentativ. So viel können wir an dieser Stelle schon mal festhalten. Sondern es gibt eine deutliche Verzerrung zu Menschen mit höheren Ausbildung. Ja? Wie hat sich das über Zeit entwickelt? Hier sind jetzt Arbeiterinnen und Arbeiter in einem weiteren Sinne. Und das waren mal vielleicht ungefähr 16-17% der Abgeordneten und das ist dann gefallen auf vielleicht 6% noch der Abgeordneten. Also 6% der 736, 38 Abgeordneten sind dieser Gruppe, Berufsgruppe zuzusehen. Im gleichen Zeitraum hat die Repräsentation von Frauen deutlich zugenommen, hat sich verbessert, ist aber weit unterhalb von Parität. Ja? Also wir wissen, etwas mehr als 50% der Bevölkerung sind weiblich und es sind irgendwie 35-33% der Abgeordneten. Die andere Abbildung auf der anderen Seite zeigt erstmal dasselbe. Ja, also wie hat sich die Repräsentation von Arbeiterinnen entwickelt? Das ist jetzt nichts Neues mehr. Aber die andere Kurve zeigt eine interessante Gruppe, nämlich Karrierepolitikerinnen. Und die haben auch sehr stark zugenommen. Ja, es sind fast 37% oder so. Ja. Was sind jetzt Karrierepolitikerinnen in dieser Codierweise? Das könnte man unterschiedlich definieren, unterschiedlich sich angucken. Aber das sind im Wesentlichen Menschen, die ihr gesamtes Berufsleben nur in der Politik verbracht haben. Und ich schilder mal so einen typischen Lebenslauf, der aber vielleicht gar nicht eins zu einfach irgendeine Person zutrifft, aber in der Tendenz. Ja. Als Jugendliche treten sie einer Partei bei, sind in der Jugendorganisation, werden vor Ort aktiv, übernehmen vielleicht schon erste kleinere Ämter. Dann fangen sie an zu studieren, weil die haben alle studiert, ja, und sind dann in der Hochschulgruppe der entsprechenden Partei, arbeiten aber weiterhin irgendwie auch zu Hause mit in der Partei, übernehmen da weitere Ämter. Und nach dem Studium ist dann die Frage, was tun? Und viele von denen übernehmen dann eben politische Positionen, indem sie beispielsweise im Konrad-Adenauer-Haus arbeiten hier in Berlin oder im Willy-Brandt-Haus. oder für eine Landtagsfraktion oder für einen Abgeordneten oder im Europaparlament für einen Abgeordneten. Ja? Also es gibt zahlreiche politische Jobs, aber das Kennzeichen ist immer, dass der Job auch nach politischen Kriterien vergeben wird und nicht nur nach anderen Qualifikationen. Und damit wir uns nicht missverstehen, die sind alle hochqualifiziert. Also ne, das sind gute, qualifizierte Leute, die sicher den Job auch machen können. Aber sie haben eben auch die Parteizugehörigkeit und das ist dann die nächste Karrierestation. Das macht man dann wechselt man ein paar Mal hin und her, aber immer auf solchen politischen Jobs. Und dann irgendwann steht die eigene Kandidatur an. Das kann auf verschiedenen Ebenen sein, auf der Landesebene oder auf der Bundesebene. Und dann ziehen die eben ins Parlament rein. Das heißt, diese Gruppe hat nie nennenswert außerhalb der Politik gearbeitet. Und manchmal spreche ich auch mit diesen Menschen und sage denen das und dann kommt so, ja, aber Sie ja auch nicht. Also ich habe ja auch mein ganzes Leben nur im Elfenbeinturm, wenn Sie wollen, verbracht. Ja, aber ich muss auch niemanden repräsentieren. Ich treffe eben keine Entscheidung für andere Menschen, was ich denke, okay, das können Sie doof finden, aber daraus folgt erstmal für niemanden anderen wirklich sehr viel. Das ist aber anders, wenn Sie Abgeordnete sind oder Abgeordnete, dann treffen Sie Entscheidungen und wir erinnern uns, Repräsentation heißt, etwas anwesend machen, was nicht da ist, entscheiden für andere, das heißt, es hat eine andere Qualität. Und auch hier können wir wieder fragen, ja, ist diese Verengung der Karrierewege, die ins Parlament führen, ein Problem für Repräsentation oder nicht? Hat Wolfgang Schäuble das als Problem angesehen oder nicht? Wenn er es als ein Problem angesehen hat, er war selber einer davon. Er hat auch nicht lange außerhalb gearbeitet, weil er 50 Jahre im Parlament war. Okay, wie verändert sich die Zusammensetzung des Parlaments? Habe ich hier nochmal auf andere Weise aufgeschlüsselt. Einmal nämlich nach Geschlecht und andererseits nach Berufsgruppe, wenn man so will, oder Ausbildung. Und ich habe aber nur eine ganz simple Unterscheidung gemacht. Einerseits Arbeiterinnen und Arbeiter auf der einen Seite und dann Akademikerinnen und Akademiker. Und wir sehen das Muster, das Ihnen jetzt schon vertraut sein sollte. Also der allergrößte Anteil der Menschen im Bundestag sind eben Akademikerinnen und Akademiker, das hatte ich schon gesagt. Und ein sehr kleiner Anteil und ein schwindender Anteil kann als Arbeiterinnen und Arbeiter klassifiziert werden. Was hieran vielleicht interessanter ist, dass der Anteil der Frauen zugenommen hat. Auch das haben wir schon vorher einmal gesehen, das wissen wir. Aber die Frauen, die heute ins Parlament kommen, gehören eben auch zur Gruppe der Akademiker. Also diese Veränderung, ja, die Zunahme an deskriptiver Repräsentation ist nicht einhergegangen mit einem sozusagen stärkeren Vielfalt in anderer Hinsicht, sondern im Gegenteil, in anderer Hinsicht, wenn wir Berufe angucken oder Bildungsabschlüsse, hat eher eine Verengung stattgefunden. Und beides kann gleichzeitig wahr sein. Die Repräsentation wird vielfältiger und weniger vielfältig gleichzeitig, je nachdem, was wir uns anschauen. Bisher habe ich Ihnen nur beschreibend irgendwas gesagt darüber, wer ist denn eigentlich in den Parlamenten? Wir wissen aber inzwischen relativ viel darüber, welche Konsequenzen das hat. Und ich hatte schon gesagt, also mit Blick auf Bildungsberufsabschlüsse wird die Gruppe homogener. Und deswegen verwenden eben Bowens und Wille den Begriff der diplomierten Demokratie. Wir wissen aus Studien, dass Abgeordnete mit unterschiedlichen sozialen Hintergründen sich für unterschiedliche Themen einsetzen. Und das ist vielleicht eine unterschätzte Frage, denn es geht nicht nur darum, wie man entscheidet, sondern worüber überhaupt diskutiert wird. Welche Themen schaffen es überhaupt auf die Agenda? Und das hängt auch davon ab, wer die Menschen sind, die die Agenda bestimmen. Wenn bestimmte Gruppen völlig abwesend sind, tauchen deren Themen zumindest seltener auf. Wir wissen, dass die Einstellung, ja, wenn man die befragt, wie sie über bestimmte Themen nachdenken, der Abgeordneten stärker mit den Gruppen übereinstimmen, denen sie entstammen. Sie stimmen stärker überein mit der Gruppe der Hochgebildeten. Natürlich ist es keine homogene Gruppe im Sinne, dass die alle dasselbe wollen. Ja. Aber es gibt trotzdem Unterschiede im Vergleich zu anderen Gruppen und man kann das messen. Der Begriff, den wir dafür verwenden, ist Kongruenz. Und das wurde für die Niederlande gemacht, aber auch von Marie Kübler, auch in Mainz, zu deutschen Abgeordneten. Und man kann eben zeigen, dass die Übereinstimmung in Sachfragen höher ist zwischen den Abgeordneten und Menschen mit hohen Bildungsabschlüssen als zwischen den Abgeordneten auf der einen Seite und Menschen mit niedrigeren Bildungsabschlüssen auf der anderen Seite. Und Berufspolitiker, diese Gruppe, die relativ stark angestiegen ist, verhält sich im Parlament anders, so legt zumindest eine Studie zu Großbritannien nahe, als andere Abgeordnete. Sie sind stärker opportunistisch. Und warum ist das so? Weil sie ihr per Definition, ja, so haben wir Karrierepolitikerin definiert, weil sie nie außerhalb der Politik gearbeitet haben, jedenfalls nicht über längere Zeit. Das bedeutet, das kreiert eine unheimliche Abhängigkeit. Ja? Sich einfach mal woanders zu bewerben, das haben die eigentlich noch nie gemacht. Und das heißt, man passt sich stärker an dem, was die Partei und Fraktionsführung möchte. Man möchte es mit denen nicht verscherzen, weil es gibt noch mal ein Ministeramt zu vergeben und andere. Und es muss gar nicht eine bewusste Entscheidung sein, aber es gibt einen gewissen Druck, nicht immer quer zu schießen. Und das heißt, O'Grady findet für Großbritannien, die sind zahmere Abgeordnete, leichter zu handhaben für die Parteiführung, weil die wollen noch was werden und die wollen ihren Posten nicht verlieren. Also es hat Konsequenzen, sagt die Forschung, wer im Parlament sitzt. Vieles davon bezieht sich aber nicht auf Deutschland, sondern auf andere Länder. Und ich komme jetzt im nächsten Teil zu der Frage, wie sieht es denn eigentlich in Deutschland aus? Und wir gucken uns ungleiche Responsivität des Deutschen Bundestages an. Also Responsivität von Parlamenten und substanzielle Repräsentation, das wird schon ewig lange untersucht. Ja, ist ein ganz altes Thema der Politikwissenschaft. Mindestens seit den 60er Jahren wird das untersucht. Und man kann es eben auf unterschiedliche Art und Weise machen. Und häufig wurde einfach geguckt, wenn wir eine bestimmte Sachfrage haben, was ist die Durchschnittsmeinung in der Bevölkerung, ist die eher dafür oder dagegen? Und dann gefragt, wird das umgesetzt oder nicht? Und Martin Gillens, ein amerikanischer Politikwissenschaftler, hat dann gesagt, na ja, das beruht alles also auf Umfragen. Welche Meinung Menschen haben, erheben wir über Umfragen. Und wenn wir Umfragen haben, dann müssen wir gar nicht einfach nur den Durchschnitt über alle hinwegbilden, sondern wir können auch sagen, wir gucken uns Männer und Frauen getrennt voneinander an, Altersgruppen getrennt voneinander an, Bildungsgruppen, Berufsgruppen, Einkommensgruppen und so weiter. Und dann hat er eben fast 2000 Sachfragen rausgesucht, wo es um Reform ging, immer soll eine bestimmte Reform gemacht werden oder nicht. Und dann überprüft, was wurde gemacht. Und sich davor angeguckt, wie groß war eigentlich die Zustimmung innerhalb dieser eben genannten unterschiedlichen Gruppen. Also waren 20% dafür, 50% dazu, 70% dafür. Und das eben für Einkommensgruppen und andere. Und wenn man das zusammenlegt, kann man eben sagen, wie sehr hängt denn die mehrheitliche Unterstützung oder der Grad der Unterstützung für eine Politikänderung mit der Wahrscheinlichkeit zusammen, dass die Politikänderung tatsächlich eintritt. Und das ist das, was er untersucht hat. Und er stellt dann fest, dass die politischen Einstellungen, die Präferenzen der Reichen viel stärker ins Gewicht fallen in den USA als die Präferenzen der Armen. Insbesondere dann, wenn Arm und Reich unterschiedliche Auffassungen haben. Und das ist gar nicht bei allen Sachfragen der Fall. Auch in Deutschland gibt es relativ viele Fragen, wo die Meinungsunterschiede nicht so groß sind. Aber dort, wo sie auseinanderklaffen, macht die amerikanische Politik das, was die Reichen wollen. Wie erklärt er das? Im Wesentlichen über die Abhängigkeit von privaten Wahlkampfspenden. In den USA, anders als in Deutschland und anderen europäischen Ländern, gibt es keine öffentliche Wahlkampffinanzierung. Das heißt, sie müssen ständig Geld einwerben. Von wem werben sie das ein? In der Regel von Leuten, denen die Geld haben. Es gibt Wahlkampfspenden in der Höhe bis zu 100 Millionen Dollar. Und das schafft schon eine gewisse Verpflichtung, mal zuzuhören, wenn diese Person, die so viel gespendet hat, um ein Gespräch bittet. Andere haben das nicht, ja. Also ich weiß nicht, ob es viele von Ihnen die Möglichkeit hätten, aber also es ist etwas schwieriger, genauso Gehör zu finden, wenn man eben nicht in derselben Weise Wahlkämpfe und Kampagnen unterstützen kann. Und das war die Haupterklärung, die er für die USA anbietet, ein sozusagen Problem des politischen Systems. Inzwischen wissen wir aber, dass wir ähnliche Muster in anderen Ländern finden, nämlich in den Niederlanden, Norwegen, Schweden und Spanien. Und die haben eine ganz andere Wahlkampffinanzierung. Insofern ist es nicht so plausibel, dass es der einzige Faktor ist, der diese Schieflage erzeugt. Andere mögliche Erklärungen könnten Unterschiede im politischen Wissen sein der Bürgerinnen und Bürger. Der Einfluss von Interessengruppen, Lobbying, könnte eben einen Unterschied machen. Etwas, was hier Status Quo-Dominanz genannt wird, das ist ein bisschen komplizierter. Das sagt erstmal, naja, viele Reformen kommen erst gar nicht zustande. Und wenn eine Gruppe vom Status Quo profitiert und der Status quo nicht verändert wird, dann ist es eben zum Vorteil dieser Gruppe. Und da Veränderungen schwer durchzusetzen sind in vielen politischen Systemen, könnte das eben bestimmten Gruppen mehr nutzen als anderen Gruppen. Gehe ich aber nicht weiter darauf ein, führt zu weit weg vom Thema. Und ein anderes Angebot, ein letztes Angebot, und darüber spreche ich jetzt, ist ungleiche deskriptive Repräsentation. Niklas Kahns hat dazu gearbeitet und Lea Elsässer et al. Und et al. Dahinter verbergen sich Co-Autorinnen, einer davon bin ich. Ja, also wir haben uns damit beschäftigt. Und was wir gemacht haben, ist eben auch, genau wie Gillens für die USA, ganz viele Umfragen gesammelt seit den 80er Jahren. Alle Umfragen, die wir finden konnten, wo es um ganz konkrete Sachentscheidungen ging, haben wir zusammengesucht und in eine große Datenbank gesteckt. Und das sind inzwischen 800 Fragen, ja, zu allen möglichen politischen Fragen. Ich habe ein paar Beispiele hier aufgeführt. Also sollte eine Vermögensteuer wieder eingeführt werden? Der Atomausstieg damals, die Hartz-IV-Gesetze noch länger her, Auslandseinsätze der Bundeswehr, gleichgeschlechtliche Ehe, Kurzarbeit und so weiter. Über alle denkbaren Themen hinweg haben wir Fragen gefunden. Und die haben immer diese Struktur, dass die Menschen gefragt werden, sind sie dafür, dass die Politik geändert wird oder nicht. Und dann haben wir auch wieder die Antwortanteile verschiedener Gruppen uns angeschaut und überprüft, empirisch nachrecherchiert, wurde die Politikänderung eigentlich durchgesetzt oder nicht. Und mit diesen beiden Informationen kann man eben gucken, wessen Präferenzen werden umgesetzt. Und um es direkt am Anfang zu sagen, das Muster ist gar nicht so anders als in den USA. Die Präferenzen von Arbeiterinnen und Arbeiter haben überhaupt keinen Einfluss auf die politischen Entscheidungen des Bundestags. Das heißt, es ist völlig gleichgültig, ob 10% oder 90% dieser Gruppe für eine Reform sind. Auf die Wahrscheinlichkeit, dass diese Reform zustande kommt, hat es absolut überhaupt keinen Einfluss. Einen größeren Effekt finden wir bei der Gruppe der Beamtinnen und Beamten, ja, vielleicht weil die auch überrepräsentiert sind im Parlament, und Unternehmerinnen haben auch deutlich, also deren Präferenzen haben einen deutlicheren, engeren Zusammenhang mit den tatsächlich getroffenen Entscheidungen. Wie sieht es bei Männern und Frauen aus? Also die Präferenzen von Männern schlagen sich stärker in Entscheidungen nieder als die Präferenzen von Frauen. Und ein Schelm, wer denkt, das könnte damit zusammenhängen, dass weniger Frauen im Parlament sind. Aber das wissen wir nicht ganz genau, aber es könnte sein. Was bedeutet das konkret? Auch hier will ich nicht alles aufzählen, aber also wenn 0% von Unternehmerinnen für eine Politikänderung sind, dann tritt die immer noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 40% ein. Aber diese Zahl steigt auf 75% ungefähr, wenn alle dafür sind, in dieser Gruppe der Unternehmerinnen. Und für die anderen Gruppen stuft sich das dann ab. Und wie eben schon gesagt, bei der Gruppe der Arbeiterinnen und Arbeiter ist die Kurve mehr oder weniger flach. Und das bedeutet, es ist ein Wurscht. Ja, es macht keinen Unterschied. Jetzt kann man diese Gruppen getrennt angucken, aber man kann auch bestimmte Merkmale kombinieren und man könnte sehr viele Merkmale miteinander kombinieren. Ich habe jetzt nur zwei kombiniert, nämlich sozusagen die Berufsgruppen und unterscheide einfach nur unten und oben oder Klasse und Geschlecht. Und wenn Sie ans Parlament zurückdenken, also welche Gruppe war am wenigsten repräsentiert? Arbeiterinnen, also weibliche Arbeiterinnen waren ganz wenig repräsentiert, dann ein paar mehr männliche Arbeiter, dann Frauen mit höheren Schulabschlüssen oder Berufsgruppen und dann Männer sozusagen waren am stärksten überrepräsentiert. Und wenn deskriptive Repräsentation, also die Anwesenheit im Parlament, eine gute Vorhersagekraft hat für das, was entschieden wird, dann würden wir erwarten, dass es ein bestimmtes Muster bei den Entscheidungen gibt, nämlich dass Männer aus oberen Berufsgruppen, oberen Klassen den stärksten Einfluss darauf haben oder deren Präferenzen auf was entschieden wird. Und das ist das genau das, was Sie hier jetzt sehen. Also von Frauen, die unteren Berufsgruppen angehören, die haben keinerlei Einfluss auf politische Entscheidungen, deren Präferenzen haben keinerlei Zusammenhang mit den getroffenen Entscheidungen, müsste ich präziser sagen. Aber Männer aus oberen Berufsgruppen, also deren Präferenzen, finden sich relativ häufig in den Entscheidungen wieder. Und die anderen beiden Gruppen sind dazwischen, aber eben auch Frauen aus oberen Berufsgruppen, oberen Klassen. Da gibt es einen engeren Zusammenhang als bei Männern aus unteren Klassen. Bei Männern aus oberen Berufsgruppen gibt es eben einen steilen, starken Zusammenhang. Wenn die etwas sehr stark wollen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, eben auch hoch, während das bei den anderen Gruppen systematisch und schrittweise niedriger ist und irgendwann dann eben gar kein Zusammenhang mehr besteht. Das folgt aus den beiden Abschnitten. Der Bundestag ist weder in seiner Zusammensetzung noch in den dort vertretenen Anschauungen ein Spiegelbild der Gesellschaft. Gruppen, die über mehr Ressourcen verfügen, sind überproportional vor Ort anwesend, aber ihre Präferenzen werden auch überproportional umgesetzt. Das heißt, im Umkehrschluss, politische Entscheidungen des Bundestages sind zulasten unterer Berufsgruppen und ärmerer Schichten verzerrt, zulasten dieser Gruppen verzerrt. Und die Präferenzen der Bessergestellten werden deutlich häufiger umgesetzt. Besonders auch hier wie in den USA, wenn die Meinungsunterschiede groß sind. Das Muster ist im Zeitverlauf stabil und unterscheidet sich auch nicht, wenn wir anfangen, sozusagen Subbereiche von Politik unterschiedliche Dimensionen anzugucken. Es gibt also einen Zusammenhang, so legen diese Zahlen nahe, zwischen der Frage, wer ist im Parlament und was wird dort entschieden. Und die, die nicht anwesend sind, können weniger stark hoffen, dass ihre Präferenzen umgesetzt werden als diejenigen, die überproportional vertreten sind. Ich gucke mal auf die Uhr und mache noch weiter mit dem abschließenden Teil. Der ist auch nicht so furchtbar lange. Was tun? Darum drücken wir uns gerne manchmal. Problemdiagnosen sind manchmal einfacher als die Antwort, was zu tun ist. Aus meiner Sicht gibt es drei Möglichkeiten, auf dieses Repräsentationsdefizit, das wir empirisch feststellen können, zu reagieren. Das eine würde bei den Parteien selbst ansetzen. Und die würden einsehen, dass hier ein Problem besteht und deswegen die Rekrutierungs- und Nominierungsmuster ändern. Und auch hier gilt, es gibt ein Problembewusstsein. Wenn Sie mit Menschen in der Politik sprechen, ist das nicht so, dass die denken, es läuft alles prima. Die wissen, es gibt ein Defizit. Und wir hatten in einem anderen Teilprojekt, das habe ich aber jetzt nicht mitgebracht, mal Abgeordnete befragt. Und die sprechen sich dafür aus, dass bestimmte Gruppen besser repräsentiert werden. Da gibt es ein Links-Rechts-Muster, also linke Parteien stärker als rechte Parteien. Und es gibt ein ganz deutliches Muster nach Geschlecht. Weibliche Abgeordnete sind viel mehr für deskriptive Repräsentation, aber nicht nur von Frauen, sondern von allen benachteiligten Gruppen als Männer. Die zweite Antwort auf das Repräsentationsdefizit wäre die Ausweitung direkter Demokratie. Es gibt ein spannendes Buch, letztes Jahr erschienen, von der ehemaligen Verfassungsrichterin Gertrude Lübbe-Wolf, in der sich ausführlich auseinandersetzt mit dem Pro und Contra direkter Demokratie. Und er sagt, ja, da spricht einiges dafür, dass man das versuchen sollte. Und es lohnt sich, mit den Argumenten auseinanderzusetzen, aber auch das geschieht jetzt hier von mir nicht. Auch deshalb, weil sie mich im Buch kritisiert hat und jetzt habe ich keine Lust darüber zu sprechen. Das dritte ist geloste Bürgerräte, Citizens Assemblies. Das ist sozusagen das neue heiße Thema. Nein, neu und heiß, okay. Auf jeden Fall ist es was im Moment ziemlich populär ist und gerne gemacht wird. Ja? Warum könnte das eine Antwort sein? Weil hier eben tatsächlich ein anderer Mechanismus der Auswahl stattfindet. Nicht, wie wir es sonst machen bei Parlamenten, sondern über eine Lostrommel, über ein Losverfahren werden Menschen zufällig ausgewählt, um dann mitzuarbeiten, auch für begrenzte Zeit in so einem Gremium. Es gibt verschiedene Namen, einer ist eben Bürgerrat. Und inzwischen sprechen sich fast alle Parteien dafür aus, dass es sowas geben sollte. Allerdings mit sehr unterschiedlichem Enthusiasmus und was daraus folgen sollte. Und darüber möchte ich ein bisschen näher zum Abschluss eingehen, das wird nicht so lange. Warum könnte das einen Vorteil bieten, eine interessante Ergänzung sein zu parlamentarischen Verfahren? Naja, genau, wenn es bestimmte Defizite bei der Repräsentation in den Parlamenten gibt, könnte man überlegen, ob diese Art der Auswahl das ausgleicht. Also ein Zweck könnte sein, dass es öffentliche Diskussion strittiger Themen gibt durch eine zufällig ausgewählte Gruppe von Bürgerinnen. Das bedeutet, die Repräsentativität wird größer sein, auch wenn sie nicht perfekt ist, weil nicht alle wollen mitarbeiten, nicht alle können mitarbeiten, nicht alle, die da in einem Gremium vertreten sind, sprechen. Manche setzen sich leichter durch als andere. Also es ist nicht ein komplett egalitäres Instrument, aber es ist egalitärer als Parlamente, so viel können wir, glaube ich, sagen. Und es wird nicht strukturiert durch parteipolitische Positionen, weil die Menschen sind zufällig ausgewählt. Es sind nur sehr wenige Menschen in der Bevölkerung in einer Partei. Also die Anzahl derjenigen, die Parteimitglieder sind, die in so einem Gremium landen, wird sehr gering sein. Das Ideal ist, dass es deliberative Meinungsbildung gibt. Also es ist nicht nur eine einmalige Abfragung, was denken Sie über ein bestimmtes Thema, wie es Umfragen machen, sondern die Menschen diskutieren über 6 Wochen zu einem bestimmten Thema, dürfen Expertinnen und Experten anhören und bilden sich dann ihre Meinung. Das ist sehr viel anspruchsvoller. Aber die Idee ist eben, dass tatsächlich dann man etwas mehr über ein Thema weiß, als wenn man nur bei einer Umfrage per Zufall angesprochen wird. Idealerweise steigt damit die Sachorientierung, weniger Einfluss durch Lobbygruppen. Und man könnte dann am Schluss sagen, es gibt Empfehlungen in abgestufter Form. Bei manchen Sachen waren wir uns komplett einig, bei manchen Fragen gab es eine große Mehrheit und so weiter. Ja. Das wäre das Ideal. Und wir wissen aus inzwischen doch ziemlich umfangreicher Forschung, dass diese Gremien funktionieren. Also Menschen, die da beteiligt sind, ändern ihre Einstellung, lassen sich auf die Diskussion ein. Genau, ich hatte schon über die Vorteile gesprochen, also egalitäre Zusammensetzung. Aber auch ein weiterer Vorteil ist sozusagen, dass der Gegensatz zwischen Regierung und Opposition aufgehoben wird. In parlamentarischen Systemen ist es so, dass es eben Fraktionen gibt, die die Regierung stützen und eine Opposition. Und nur ganz selten stimmen die gemeinsam ab. Und das kann dazu führen, dass es Sachfragen gibt, wo es eigentlich eine Mehrheit im Parlament gibt, aber die kommt nicht zustande, weil es eben eine Koalitionslogik gibt. Und das bedeutet, dass relativ kleine Parteien, die CSU in der Vergangenheit, FDP, Grüne, Dinge blockieren können, für die es eigentlich eine Mehrheit gibt. Ja? Und das könnte durchbrochen werden, wenn man eben aus einer parteipolitischen Logik in ein anderes Gremium geht. Jetzt habe ich gesagt, die sind populär, ja, und mit viel Pomp wurde der Bürgerrat zur Ernährung eingeführt. Hier die Bundestagspräsidentin hat den eröffneten Schirmherrschaft übernommen. Wir haben auch Empfehlungen ausgearbeitet, interessante Empfehlungen. Ja. Und jetzt ist unklar, was passiert damit eigentlich. Ja. Aber die Politik sagt, ja, wir werden uns drum kümmern. Aber das Verfahren krankt, glaube ich, von Anfang an daran, wie es aufgesetzt worden ist. Und wenn wir Bürgerräte ernst nehmen als eine Antwort auf das Problem, das ich beschrieben habe, dass es ein Repräsentationsdefizit gibt, dann müssen wir sie, glaube ich, anders gestalten. Es ist interessant, sich den Beschluss des Bundestages durchzulesen, als der eingesetzt wurde. Es war nämlich ein bisschen umstritten. Es gab auch einzelne Fraktionen, die dagegen waren. Und dann wurde eben gesagt, soll die Perspektive der Bürgerinnen und Bürger in die Debatte einbringen. Der Mehrwert besteht darin, ein genaues Bild davon zu bekommen, welche Maßnahmen die Bürgerinnen und Bürger für eine gesündere und nachhaltige Ernährung wünschen und welchen Beitrag sie selbst dafür bereit sind zu leisten. Und schließlich zu dem Bericht findet in erster Beratung eine Aussprache statt. Es ist beabsichtigt, den Bericht dem Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft zur federführenden Beratung zu überweisen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen vorkommt, aber ich habe nicht gefühlt, da werden knallharte Anforderungen ans Parlament formuliert. Ja, sondern kann, muss aber nicht. Und über Dauer, wenn es immer so ist, kann es die Menschen ganz schön frustrieren, die an so einem Bürgerrat teilgenommen haben. Die haben da nämlich ziemlich viel Arbeit reingesteckt und ziemlich viel Herzblut. Was sind die, wenn man es ein bisschen abstrakter sagt, die Probleme dieses Verfahrens? Erstens erfolgt die Themensetzung detailliert von oben. Also wenn Sie den Beschluss angucken, gibt es ganz genaue Vorgaben, worüber die Bürgerinnen und Bürger reden dürfen und worüber nicht. Ja? Die Agenda-Setting-Macht der Politprofis bleibt unberührt. Es gibt keine dauerhafte Einrichtung ausreichenden Ressourcen, dass es eine gewisse Autonomie gibt. Und die Empfehlungen werden vom Bundesrat beraten. Sie binden das Parlament aber in keiner Weise. Und das war vielen Abgeordneten auch extrem wichtig. Und auch in Gesprächen ist das das, was man immer wieder hört. Wie sollte ein Bürgerrat mit Biss aussehen? Der vorletzte Punkt. Ich glaube, man müsste es anders gestalten und nicht das Parlament entmachten. Das ist, glaube ich, nicht richtig in einer repräsentativen Demokratie. Aber worauf es so ankäme, wäre eine engere Verzahnung zwischen Bürgerrat auf der einen Seite und Parlament auf der anderen Seite. Und ein Weg könnte sein, dass man sagt, über die Empfehlungen, die da beschlossen wurden, muss in namentlicher Abstimmung ohne Fraktionsdisziplin abgestimmt werden. Warum? Naja, damit wir genau wissen, wer war dafür, wer war dagegen. Dass Sie im Wahlkreis fragen können, warum habt ihr eigentlich dagegen gestimmt, warum habt ihr dafür gestimmt. Ja? Das soll den Dialog zwischen Repräsentierten und Repräsentierenden fördern, der nämlich häufig etwas zu kurz kommt. Gegenstand der Abstimmung sind aber nicht einzelne Empfehlungen, weil die sind in der Regel nicht gesetzestauglich, so wie sie formuliert sind, sondern Gesetzgebungsprozess ist aufwendiger. Das heißt, es sollte darüber abgestimmt werden, ob das Parlament oder die Regierung ein Gesetzespaket zu den Themen in dem Sinne der Empfehlungen verabschiedet werden muss. Also darüber soll namentlich abgestimmt werden. Und falls das Parlament zustimmt in dieser Abstimmung, dann beginnt eben ein ganz normales Gesetzgebungsverfahren und da könnte man den Bürgerrat und Mitglieder des Bürgerrats aber auch wieder einbinden und andere. Drittens, Bürgerräte sollten verpflichtend sein, das ist vielleicht der gewagteste Punkt, wenn es um Fragen geht, bei denen die Abgeordneten über sich selbst entscheiden. Diäten, Höhe der Diäten. Und die Ergebnisse, es gibt Beispiele dafür, sind tendenziell überraschend. Es ist nämlich nicht so, dass Leute, die sich länger darüber Gedanken machen, denken, ja, die sollen alle ganz wenig kriegen, sondern in der Regel liegen die Diäten gar nicht so niedrig. Ja. Weil die Leute sich intensiv damit beschäftigt haben, was für ein Höllenjob es sein kann, Abgeordnete und Abgeordnete zu sein. Und Wahlrecht wäre so ein anderes Beispiel, da ist das Kind sicher schon in den Brunnen gefallen, aber wäre spannend gewesen, dazu einen Bürgerrat zu haben. Und es gibt Beispiele. Schließlich, es muss eine Möglichkeit geben, Bürgerräte von unten einzurichten. Also nicht nur das Parlament beschließt das, sondern in irgendeiner Weise ein Initiativrecht, wenn eine bestimmte Anzahl von Personen das unterschreibt, dass es einen Bürgerrat zu bestimmten Themen geben soll, dann muss der eingerichtet werden und wir müssen die Hürde so hochsetzen, dass es nicht jede Woche zu einem anderen Thema so einen Beschluss gibt. Aber zu wichtigen Themen, grundlegenden Fragen dazu muss die Möglichkeit bestehen, bottom-up aus der Bevölkerung einen Bürgerrat einzurichten. Und ich glaube, wenn wir in die Richtung uns bewegen, dann werden Bürgerräte eben eine sinnvolle Ergänzung zur parlamentarischen Demokratie, eine Ergänzung, die mit der parlamentarischen Demokratie verzahnt ist und nicht einfach sozusagen ein kleines Anhängsel, das man bei Bedarf mal nutzt und ansonsten ignoriert. Ich komme zum Schluss. Der ist kurz, nämlich auch nur ein Zitat von Bernard Manet, der ein tolles Buch geschrieben hat. Und er sagt da auf Seite 232, wenn Sie es nachlesen wollen, die repräsentative Regierung bleibt, was sie seit ihrer Gründung war, nämlich eine Regierung von Eliten, die sich von der Masse der Bürgerinnen durch soziale Stellung, Lebensweise und Bildung unterscheiden. Und wir finden, dass das empirisch stimmt. Das ist ein Problem für die Repräsentation. Und wir können das Problem nicht lösen, indem wir sagen, dass wer im Parlament ist und das, was dort gemacht wird, sind völlig unverbundene Fragen. Und Repräsentativität hat mit Repräsentation überhaupt nichts zu tun. Insofern schließe ich und erlaube mir zum Schluss Wolfgang Schäuble eben zu widersprechen. Er kann heute nicht hier sein mehr. Aber ich glaube, so einfach ist es nicht, dass wir diese beiden Begriffe gegeneinander stellen und denken, damit hätten wir schon alles gesagt, was zur Repräsentation zu sagen ist. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Das war der Politikwissenschaftler Armin Schäfer mit seinem Vortrag Vertreter des ganzen Volkes über Repräsentativität und Repräsentation. Und wenn ihr noch einen weiteren Vortrag aus der Reihe hören wollt, dann hört euch auch den nächsten Hörsaal an. Da erklärt die Historikerin Hedwig Richter, wie sich Massenwahlen historisch entwickelt haben. Sie wurden nämlich eher von oben aufoktroyiert als von unten erkämpft. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin, ich bin Nina Bus-Bartels und sage Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.